Ja, ihr Lieben, die Zeit, in der wir leben, scheint die letzte Phase zu sein, bevor der Herr für die Seinen wiederkommt. Und danach geht's ja richtig erst los mit Gericht. Das ist ja nur so ein Anfang noch. Das ist ja immer noch Friede und immer noch ganz gut. Aber wenn die Trübsalzeit beginnt, das ist überhaupt nicht auszudenken, was da alles. Da werden ja sogar die Gestirne durcheinander wirbeln, ja, und es wird gewaltig schlimm sein. Ja, und in diesem Sinne, meine lieben Geschwister, wollen wir beten: Komme bald, Herr Jesu. Und wenn wir das beten, dann müssen wir natürlich auch bereit sein, wenn er kommt. Keine einzige Sünde wird in den Himmel kommen. Das heißt, wir müssen vollkommen rein sein, vollkommen frei sein von allem, was uns befleckt, was das alte Wesen ausmacht. Das alte Wesen muss sterben, damit das neue Wesen sich ausbreiten kann und von uns ausgehen kann. Und so möchte ich aus der Offenbarung lesen, Offenbarung 22. Und der Geist und die Braut sprechen: Komm! Und wer es hört, der spreche: Komm! Und wen da dürstet, der komme. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst, der diese Dinge bezeugt, spricht: Ja, ich komme bald. Amen, komm, Herr Jesus. Ja, das sind so die letzten Worte der Bibel. Sehr eindringlich. Und ich möchte aus dem Hohen Lied noch ein Vers lesen. Hohelied 8, Vers 14. Enteile, mein Geliebter, und sei gleich einer Gazelle und einem Jungen der Hirsche auf den duftenden Würzenbergen. Ja, enteile, mein Geliebter, komm, dass wir mit dir vereint sind. Ja, das Hohelied ist ja das Lied der Liebe. Es führt uns in die tiefen Geheimnisse der Beziehung zu unserem Herrn hinein. Unser Glaube ist ja nicht nur eine Religion. Religion bedeutet ja so viel wie Beachtung von Wertmaßstäben und Vorschriften in gewisser Abhängigkeit von einer Gottheit. Und da haben eben viele Menschen überhaupt keine Lust drauf. Sie wollen sich nicht von irgendetwas abhängig machen, was sie letztlich nicht fassen können. Auch das Evangelium vermittelt uns natürliche Werte, doch das ist nicht das Wesen unseres Glaubens. Das Wesenhafte des Evangeliums ist eine Person. Und da sind wir uns alle einig, das ist unser Herr Jesus Christus. Und dieser Jesus ist sehr real. Gott kam in ihm zu uns Menschen und hat uns diesen wunderbaren Gott offenbart. Er sagte: Wer mich sieht, Jesus sagt das, wer mich sieht, der sieht Gott als den Vater. Das ist einmalig in der Geschichte. Keine Religion gibt das her. Sie sagen: Ja, es gibt so viele Religionen. Es gibt nur ein Evangelium. Es gibt nur eine rettende Botschaft. Und das ist das Evangelium von Jesus Christus, der zu uns gekommen ist. Es gibt auch keinen Gott in irgendeiner Religion, der auf die Erde gekommen ist. Nur Jesus. Und wir müssen uns mal vorstellen, wie groß und herrlich Jesus ist. Er ist der Anfang. Ja, er ist aus dem Vater hervorgegangen und der Vater hat ihn dann zum Schöpfer gemacht. Er ist der Werkmeister Gottes gewesen. Er sprach und es wurde. Es ist gewaltig. Preist dem Herrn. Ihr Lieben, unser Herr kommt wieder zu uns. Und wie wir zu dieser Wiederkunft stehen, zeigt unsere Liebe zum Herrn an. Die Liebe ist das Größte, was es überhaupt gibt. Und diese Liebe, meine Geschwister, in jedem Einzelnen von uns, in jedem, die wir den Heiligen Geist haben, ist die Liebe Gottes eingepflanzt sozusagen, und wir müssen sie nur rauslassen. Wir müssen ihr nur Raum geben. Das ist entscheidend. Sie ist sozusagen das Thermometer unserer geistlichen Wärme. Liebe brennt wie ein Feuer. Und von diesem Feuer ist auch immer wieder im Wort Gottes die Rede. Und als zu Pfingsten der Geist ausgegossen wurde, da mit einmal waren Flammen zu sehen. Ja? Und unsere alte Elim-Gemeinde in Hamburg, die ist im Feuer entstanden. Ja? Also ich habe das nicht selber erlebt, war ich ja noch zu jung, als die Gemeinde gegründet wurde, so ungefähr so 1925 gewesen. Aber ein alter Bruder erzählte mir, dass er das gesehen hat und ein anderer Bruder hatte das bestätigt. Das sind keine Märchen. Die hatten eine Konferenz, da waren ungefähr 1000 Leute zusammen. Die haben dann Schlafsäcke mitgebracht und haben da übernachtet auch und hin und her. Das war jetzt noch nicht das Gebäude, was wir jetzt haben, sondern das war eine große Baracke. Und dann haben die gebetet und während sie so gebetet haben und den Herrn gepriesen haben, mit einem Mal brannte das Dach. Und dann kam die Feuerwehr, Brüder da, mit mehreren Löschzügen kamen sie an. Und als sie dann ankamen, merkten sie, das ist gar kein Feuer im üblichen Sinn, sondern es ist das Feuer Gottes. Preis dem Herrn. Feuer sieht man, Feuer fühlt man riecht es auch. Der Glaube kommt ohne die brennende Liebe zu unserem Herrn, der ja der Inbegriff unseres Glaubens ist, überhaupt nicht aus. Glaube ohne Werke ist tot, sagt die Bibel. Glaube ohne Liebe auch. Die Werke alleine bringt's nicht. Oh, ich muss was tun. Oh, ich bin jetzt unter Druck und muss das machen und mich anstrengen. Alles Blödsinn. Wir müssen uns nicht anstrengen. Es ist die Kraft Gottes, die in uns ist, die das bewirkt. Aber wenn der Heilige Geist in uns ist und wenn wir ihm Raum geben, dann werden wir auch Werke Gottes tun. Und jeder einzelne von uns hat eine spezifische Berufung. Kernberufung nenne ich das immer, weil wir ja viele Dinge machen. Aber es gibt eine Kernberufung. Und denke mal darüber nach, was deine Kernberufung ist, die du hier leben sollst, damit Jesus durch dich verherrlicht wird und damit Frucht für die Ewigkeit geschaffen wird. Hätte ich allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts, sagt uns der Apostel Paulus in 1. Korinther 13. Ja, sind wir bereit für das Kommen Jesu? Das ist die große Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen. Und ich denke mal, wir können sie jeden Tag wieder erneuern. Herr, reinige mich vollkommen. Ich bin bereit, in dem Moment, wenn du wiederkommst, du kannst ja jeden Moment kommen, dann bin ich dabei. Halleluja. Ich will kurz erwähnen, dass es zwei Möglichkeiten für uns als Brautleute Jesu. Wir sind ja die Braut Jesu. Das heißt, wir sind die engsten Vertrauten unseres Herrn. Müssen wir uns mal vorstellen, wenn der Geist Gottes in uns ist, wenn Jesus in uns ist. Er ist jetzt schon in uns. Aber dann, wenn wir verwandelt werden in seine Herrlichkeit, dann wird offenbar, wie intim wir mit Jesus dann in Ewigkeit verbunden sein werden. Die Frage kann ich natürlich nur Menschen stellen, die den Heiligen Geist in sich haben. Die anderen können das überhaupt nicht begreifen. Aber ich gehe davon aus, dass wir alle, die wir hier heute Morgen versammelt sind, diesen Geist Gottes in uns haben. Und dafür möchte ich euch auch beglückwünschen. Denn das ist etwas ganz, ganz, ganz Besonderes und ganz, ganz Großartiges. Wir sind die Reichsten der Reichen. Wir sind die Creme de la Creme. Ihr Lieben, wir können uns so freuen, dass Jesus uns erlöst hat. Und diese Frage, die können wir mit einem klaren Ja beantworten. Jesus ist mein Retter. Er ist für meine Sünden gestorben. Was passiert, wenn Jesus wiederkommt? Und das ist die ganz wichtige Frage, um die es in unserem Leben hier unten geht. Wir leben nicht unserem Tod entgegen, sondern wir sterben dem Leben entgegen. Denn das alte Wesen soll sterben, damit das neue sich entwickeln kann und dann der Herr durch uns wirken kann. Stell dir vor, du hast 80, vielleicht 90 Jahre hier unten auf Erden gelebt, bist vielleicht 50 oder mehr Jahre als Jünger, ein Jünger Jesu gewesen und letztlich begegnest du deinem Herrn entweder in dem Augenblick, wenn er wiederkommt oder auch wenn du vorher stirbst. Beides ist möglich. Unser Leben ist keine gleichförmige Ebene. Es geht durch Brüche, es geht durch Widerwärtigkeiten, es geht durch Widrigkeiten und Kämpfe durch. Das wissen wir alle. Aber es ist gut, dass es so ist, meine Geschwister. Wenn wir uns hier unten auf Erden bewähren, dann freut sich der ganze Himmel. Halleluja. Ja, ihr Lieben, wenn du ohne heiligen Antrieb lebst, hast du eigentlich keinen lebendigen Glauben, der die Werke zustande bringt, die der Herr bei dir finden will. Eigene Werke taugen nichts. Die brauchen wir gar nicht. Brauchen wir uns gar nicht anstrengen. Wir sollen die Werke tun, die aus Jesus herauskommen, aus uns, weil er ja in uns ist. Manche halten Harmonie bereits für Frieden. Doch wenn dieser Frieden deine Leidenschaft einschläfert, dann ist das Trägheit und Lauheit. Also, das ist was so menschlich. Ach ja, ich bin so gelassen, ich habe Frieden. Ja, das ist geistlich zumindest kann das geistlich gerade das Gegenteil bedeuten. Ja, das ekelt ja den Herrn an. Er sagt, weil du lau bist, will ich dich ausspucken aus meinem Mund. Das muss man sehen. Gemeinde zu Laodicea. Gemeinde zu Laodicea ist übrigens die letzte Gemeinde, die genannt wurde. Und ich denke mal, so die 7 Gemeinden, an die diese Sendschreiben in der Offenbarung gesandt sind, das ist auch ein Stück Historie. Und die Philadelphia-Gemeinde ist ja die Gemeinde, die eigentlich am besten wegkommt. Wo der Geist Gottes wirkt, mächtig wirkt. Ihr Lieben, und wir haben vor ungefähr 50 Jahren oder noch länger, da haben wir eine große Erweckung erlebt. Ja, es ging in Amerika los, ging dann bis nach Skandinavien, kam dann wieder nach Deutschland zurück und da war echt was los. Der Geist Gottes, der fiel und die Leute, die erlebten Zeichen und Wunder. Gewaltige Dinge. Das ist heute alles vergangen. Ich denke mal, dass wir heute in dieser Laodicea-Zeit leben. Und da müssen wir aufpassen, dass wir als Gemeinde nicht mit in diese Kategorie reinkommen. Sondern wir wollen brennen, wir wollen Feuer haben, wir wollen Erweckung haben in unseren Herzen, aber dann auch in der Gemeinde. Das soll nicht aufhören. Wenn dich dein Glaube nichts mehr kostet, dann hast du ihn bereits verloren. Dann haben wir uns schon in selbstgemachte Nachtlager zur Ruhe begeben. Wir haben Kämpfe, wir haben Angriffe. Ja, toll. Freu dich darüber, dass es so ist. Denn der Herr will sich dadurch verherrlichen an dir. Doch auch hier gilt wieder die biblische Dialektik. Verdienen können wir uns absolut nichts. Die Kosten, die wir aufzubringen haben, das sind alles Gnadengeschenke unseres Herrn, die wir aber nur erhalten, wenn wir sie unbedingt haben wollen. Es hängt immer von uns ab. Jesus zwingt keinen. Du musst es selber wollen. Du musst den Herrn wollen. Du musst dich zum Herrn ausstrecken. Du musst ihn vor Augen haben, jeden Tag aufs Neue, dann wird alles in deinem Leben sich zum Positiven wenden. Halleluja. Ja, ihr Lieben, Gnade und Arbeit, sie bedingen einander. Der Schwärmer rühmt die Gnade, aber er scheut die gründliche Arbeit. Sein Leben ist ein Schein der Frömmigkeit, wie es 2. Timotheus 3 sagt. Der innerlich Getriebene sieht all die Arbeit, aber er hat den Bezug zur Gnade verloren. Sein Leben, es leidet unter dem Stecken des Treibers. Und solche Christen gibt es auch, die, ja, ich bin nervlich so am Ende und ich bin so überfordert und so. Wenn du das merkst, dass das in deinem Leben einsetzt, dann ist irgendetwas verkehrt. Du kannst ständig entspannt sein, menschlich, das alte Wesen soll ja gestorben sein, und das neue Leben in dir, das ist so etwas Attraktives, das ist so etwas Schönes. Ja, da kann man sich freuen und das ist der Friede Gottes, der viel höher ist als alles, was Menschen begreifen können. Es gibt eine triumphalistische Glaubenslüge, die uns einreden will. Warum lernen? Es gibt doch Charismen. Warum leiden? Es gibt doch Wunder. Warum Mühsal? Es gibt doch Gott. Warum sich mit den Niederungen des natürlichen Lebens herumschlagen? Es gibt doch den übernatürlichen Heiligen Geist. Dann, wenn die Krise in unserem Leben da ist, dann flüstert der Feind uns ein: Na, es geht dir schlecht. Hast du etwa gesündigt? Du wurdest nicht geheilt. Ach so. Hast du etwa zu wenig geglaubt? Du fühlst dich niedergeschlagen und schlecht. Hat sich Gott dir etwa entzogen? Diese teuflischen Gedanken werden dann in uns hineingepflanzt. Und der Herr sagt: Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ohne mich könnt ihr sowieso nichts tun, aber mit mir könnt ihr alles tun. Und wenn es euch schlecht geht, preist den Herrn dafür. Denn er sorgt für uns. Er hat seine Hand über uns ausgebreitet. Er weiß genau, was er uns zumuten kann, was wir aushalten können. Und was wir aushalten können, das macht uns stark. Man muss es als das geistliche Gebot unserer eigenen Ohnmacht zur Kenntnis nehmen. Es ist Gottes Wille, uns Menschen an allem Anteil haben zu lassen. Doch es muss unser Wille sein, die Gnade zuzulassen. Immer wieder, wenn wir gefordert. Gott möchte nicht, dass wir mit däumchendrehender Weise dabei warten, was Gott tut, sondern er will uns in Aktion setzen. Aber wie gesagt, es muss der Geist Gottes sein, der uns treibt. Der Glaube ist die Berufung, diese Kunst wahrzunehmen. Es ist auch nicht so ganz einfach, das zu verstehen. Darum Gottlose verstehen es überhaupt nicht. Ja? Kriegen das nicht mit, was das bedeutet. Und darum diese ganze Religiosität, ja, da muss ich das machen. Und dann wird Weihrauch gestreut und dann werden bestimmte Gesten gemacht. All so ein Zeug da, alles Quatsch. Auch wenn man so besondere Rituale feiert. Das ist nicht das, was Gott will. Gott will, dass unser Herz ihm zugewandt ist. Halleluja. Der Grund, warum Gemeinden erstarren, ist, man will keine Veränderung, doch die Gnade braucht gerade auch diese Bereitschaft, immer wieder auch Neues zu entdecken. Unser Gott ist so komplex. Wir können immer wieder was Neues von ihm erfahren und entdecken. Also es wird nie langweilig. Also ich muss schon sagen, ich bin ja schon über 80 Jahre alt, ich habe keine Langeweile, überhaupt nicht. Preis dem Herrn. Man kann nicht Leben suchen und zugleich Krisen verneinen. Das geht nicht. Banalität und Lebendigkeit, Gleichförmigkeit und Entwicklung schließen sich aus. Eine Beziehung, der die Verlässlichkeit fehlt, kann keine Schönheit haben. Denn eine Freundschaft oder eine Ehe braucht beides. Wäre meine Frau mir nur vertraut, dann wäre die Beziehung ziemlich banal. Ja? Wäre sie nur überraschend, dann wäre unser Miteinander einfach zu kompliziert. Eine lebendige Beziehung verlangt nach diesem Wechselspiel. Und ich bin so froh mit meiner lieben Rosi. Wie lange sind wir jetzt verheiratet? 55, 56 Jahre. 57! 57 Jahre. Und wir haben gesagt, wir bleiben jetzt einfach zusammen. Ja. Es ist einfach spannend. Die Rosi ist gerade das Gegenstück von mir. Wirklich. Aber wir sind so miteinander verbunden, weil wir uns ergänzen. Ist das nicht herrlich? Es ist wichtig, dass wir einander vertraut bleiben und dennoch die Fantasie bewahren, einander auch zu überraschen. Es hängt mit dem Grundprinzip des Schönen zusammen. Ein weiteres Kräftepaar der Liebe sind eben auch Wahrheit und Güte. Die Wahrheit schützt die Güte vor der Harmlosigkeit, die nicht ernst zu nehmen ist. Gott ist nicht nur lieb, sondern er ist auch heilig. Denken wir an die Engel, an die Seraphim. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Ja, die Güte schützt die Wahrheit vor der Lieblosigkeit, aber eine Güte ohne Wahrheit ist nicht gut. Eine Wahrheit ohne Güte ist nicht wahr. Es gehört beides miteinander zusammen. Ja. Jesus hat ja das Gleichnis gebraucht vom Feind, der Unkraut zwischen den Weizen sät. Und dieses Unkraut, das ist Taumelloch, das kennen wir hier in Deutschland gar nicht so, aber da in Israel und so ist es, da weiß jeder, worum es da geht. Das sieht dem Weizen so ähnlich, täuschend echt, ja, aber es ist kein Weizen, sondern es ist gerade das Gegenteil. Zu sehr ähneln sich diese beiden, Weizen und Taumelloch. Glaube und Aberglaube, wahre Demut und falsche Bescheidenheit, das sind so Gegensätze und wir können leicht vom einen ins andere reinrutschen. Echte Sorglosigkeit, aber naiver Leichtsinn, das ist schlimm. Heilige Gelassenheit ist herrlich, aber frevelhafte Gleichgültigkeit ist schlimm. Wahre Freiheit und verdeckte Bindungsunfähigkeit, wirkliche Hoffnung und billige Vertröstung, notwendige Ehrfurcht und feige Unterwürfung, das sind alles Gegensätze. Aufrichtige Liebe und ängstliche Nachgiebigkeit, das ist alles so ähnlich, da kann man reinrutschen von einer Ecke in die andere. Und da müssen wir halt aufpassen, dass wir in der Wahrheit und in der Gegenwart Jesu bleiben, dann bleiben wir auch bewahrt. Wenn die Glut der Sehnsucht, unser innigstes Verlangen nach Jesus in uns erkaltet, dann bleibt nur noch die Asche einer religiösen Lehrmeinung übrig und ein theoretisches Bekennen, ohne dass wir zum Tun dieses Werkes Gottes angetrieben werden. Täglich muss ich Gottes Angesicht aus hingebungsvoller Liebe suchen, um ihn immer wieder zu finden. Ja, Jesus ist in meinem Herzen, doch ich bin doch in dieser Welt. Alles in meinem biologischen Dasein und um mich herum will mir den klaren Blick zu meinem Herrn verstellen. Und deshalb muss dieses Alte sterben, damit Jesus wirklich aufleuchtet und immer stärker in meinem Leben in Erscheinung tritt. Ich brauche ständig sein Wort und das Suchen seiner Nähe im Gebet. Lest täglich die Bibel. Ich kann euch das wirklich raten. Die Bibel ist ein wunderbares Buch. Gibt nichts, was in der Bibel falsch wäre. Paulus sagt, ich glaube allem, was geschrieben steht. Und das wird uns helfen, meine Geschwister. Auch Gebet, dass wir immer beten. Und es ist schön, dass ihr hier das auch immer so pflegt. Für alles Lebendige gilt, was sich dem Licht entzieht, das stirbt und das wird dem Organismus zur Belastung. Dieses Licht ist Jesus Christus. Und er hält uns wach und er hält uns lebendig. Preis dem Herrn. Die Sünde hat den Sinn, sie nicht zu tun. Obwohl ich es könnte. Ich könnte lügen, ich könnte betrügen. Aber das mache ich nicht. Weil in mir der Geist Gottes wirkt, der das verbietet. Beispiel ist ja der Baum der Erkenntnis bei Adam und Eva. Da war nur ein Baum, von dem sie nicht essen durften. Nur ein einziger. Alle anderen Bäume. Und ach, das gab da so viel im Paradies, wunderbare Dinge. Und dann hat der Teufel diesen einen Baum da im Fokus gehabt und hat Adam und Eva betrogen. Und da durch die Sünde eines Menschen oder dieser beiden ist die ganze Welt verdorben. Durch das Heil, das Jesus gebracht hat, können wir alle gerettet werden. Ist das nicht wunderbar, dass Gott dieses Gegenstück geschaffen hat? Wo immer der Glaube eines Menschen lebendig ist, da entwickelt sich ein inneres Dürsten nach Gott. Es ist ein schier unstillbares Verlangen. Ja, wer das nicht lebt, hat auch keinen Durst. Und Jesus sagt, wer von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird nimmermehr dürsten. Ist das ein Widerspruch? Nein. Wenn ich keinen Durst habe, dann will ich nicht trinken. Ist klar, ne? Und wenn ich trinke, dann habe ich keinen Durst mehr. Aber wisst ihr, was passiert, wenn ich das Wort Gottes zu mir nehme und das Wort Gottes trinke? Der Durst hört nicht auf, sondern es wird immer gestillt und es ist immer diese wunderbare Wechselwirkung von Durst und Stillen des Durstes ist immer da. Und das ist ein herrliches Erleben. Wirklich, kann ich euch sagen. Wie nennt die Braut ihn? Mein Geliebter. Was für ein Ausruf. Hier ist mehr als bei Thomas, der vor Jesus zu Boden singt und ausruft, mein Herr und mein Gott. Mein Geliebter. Warum ist das mehr? Weil die Braut ihn ihren Geliebten nennt, wohlwissend, was ihren Bräutigam ausmacht. Er ist unser Bräutigam, meine Geschwister. Er ist das Intimste, was wir haben können, überhaupt. Ja, ich bin mit dem Herrn mehr verbunden als mit meiner Rose. Und das muss auch so sein. Ja, Jesus sagt, wer irgendetwas mehr liebt als mich, der ist meiner überhaupt nicht wert. Weil die Braut ihn ihren Geliebten nennt, wohlwissend, was ihren Bräutigam ausmacht. Wie sie in diesem Lied ihren Bräutigam beschreibt, deutet darauf hin, dass sie ihn gut kennt. Und wir kennen unseren Herrn auch gut, wenn wir täglich mit ihm verbunden sind. Ich weiß um seine majestätische Größe, um seine Reinheit, um seine Heiligkeit, um seine Herrlichkeit. Doch die Braut ruft nicht, o du herrliche Majestät. Das mag sie im Lobpreis ausdrücken, doch hier ruft sie, mein Geliebter. Das ist diese intime Beziehung zu unserem Herrn und das finde ich so kostbar. Das ist darum mehr, weil diese Beziehung die Bewunderung, die Hochachtung und die absolute Ehrerbietung einschließt. Die Braut ist ihrem Bräutigam so vertraut, dass sie in dem Ausruf auf das für sie größte Hinweis, dieser Erhabenste aller Erhabenen hat mein Herz entflammt. Ich gehöre ihm mit allem, was ich bin und habe. Er ist mir nicht nur ein Anlass zur Bewunderung oder zur Verehrung, er ist ein Anlass für mein ganzes Herz. Mein ganzes Herz geht in ihm auf. Er hat nicht nur meine Bewunderung, er hat mich ganz und gar. Ich glaube nicht, dass Thomas zu der Zeit, als er ausrief, mein Herr und mein Gott, auch die Freiheit gehabt hätte, zu rufen, mein Geliebter. Ich glaube, das hätte er nicht fertiggebracht. Es ist doch ein Unterschied zu sagen, mein geliebter Herr, so kann auch ein Knecht reden. Aber Jesus ist nicht nur ein Teil unseres Lebens, er ist unser Alles. Doch die Braut weiß auch, dass sie seine Geliebte ist. Nur der Geliebte hat das Wesentliche begriffen. Ich weiß, ich bin nicht am Ziel, aber in all meiner Vorläufigkeit bin ich berufen. Das ist das Leben des Dieners und über seinem Leben steht diese heilige Mahnung, wenn deine Begabung zum Götzen wird, dann zerstört sie deine Berufung. Die Begabung, die wir haben, jeder Einzelne hat ja eine spezifische Begabung und wir brauchen auch einander. Aber diese Begabung soll uns nicht zu Stolz verleihen. Oh, ich bin so toll. Sondern wir sind dadurch Diener, um Menschen zu dienen. Wenn jemand zu mir sagen würde, mein geliebter Pastor, dann würde mich das freuen. Wer immer von der Gemeinde das sagen würde, doch niemand darf zu mir sagen, mein Geliebter. Das darf nur meine Rose sagen. Und diese Anrede, mein Geliebter, meint wirklich das, was wir darunter verstehen. Einen solchen Geliebten gibt es nur ein einziges Mal. Das macht die Besonderheit dieses Anspruchs aus. Ich habe nur eine Frau und sie ist meine Geliebte. Da gibt es keine zweite, zu der ich sagen könnte und auch sagen würde, so ist es auch bei uns beiden und bei meiner Ruth. Preis dem Herrn. Ich bin sehr dankbar, dass ich diese Beziehung hier unten schon zu meiner Frau haben darf. Und natürlich, das Größte ist die Beziehung, die wir beide natürlich auch zum Herrn haben. Mein Geliebter, da würde ich aber ganz merkwürdig reinschauen, wenn mir das jemand sagen würde. Alle möglichen Begriffe, unseren Freunden ihre Hochachtung und Liebe zum Ausdruck zu bringen, kann sie brauchen. Ihr Geliebter ist nur einer. Und das bin ich. In irdischer Dimension gesprochen. Und genauso ist es umgekehrt, wenn ich jetzt hier von meiner Rosi rede. Wenn eine Frau mehrere Geliebte hat, was ist sie dann? Dann ist sie eine Hure. Die Einzigartigkeit macht also den Wert aus. Die Bibel erklärt die Einzigartigkeit unserer Liebe zu Gott an dem Beispiel menschlicher und partnerschaftlicher Liebe. Sie nennt Leute, die außer Gott noch andere Geliebte haben, Götter und Götzen oder was es da nicht alles gibt. Die Bibel nennt sie Ehebrecher. Ja. Wie ruft die Braut ihn? Eile! Das ist der letzte Ausruf der Braut im Hohen Lied. Eile! Komm! Komm herbei! Ich möchte mit dir Gemeinschaft haben. Der letzte Ausspruch des letzten Buches der Bibel ist ein fast gleichlautender Ausruf, habe ich schon gelesen. Ja, komm, Herr Jesus. Im 17. Vers wird deutlich gesagt, wer da ruft. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und die Liebe ruft immer, komm, eile, wenn es um den Geliebten geht. Halleluja. Preis dem Herrn. Dann sagt sie, komm mit deiner Liebe. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, sagt die Bibel in Römer 5. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, welcher uns gegeben worden ist. Nur wenn wir das Glück des anderen suchen, geht unser Leben über uns selber hinaus. Habe ich das Glück des Nächsten und das Glück Gottes gesucht, dann ist meinem Leben alles gelungen, was je gelingen kann. Insofern, lasst uns alle Menschen lieben. Alle, selbst unsere Feinde. Das sagt Jesus. Das ist unsere Berufung. Wir sind auch fähig, das zu tun, durch die Kraft des Herrn, der in uns wirkt. Halleluja. Habe ich das Glück des Nächsten und das Glück Gottes gesucht, dann ist mein Leben optimal verlaufen. Hat mein Leben nur das eigene gesucht, dann ist alles verloren, was es zu verlieren gibt. Und die Braut sagt, komm mit deiner Gnade, denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz, sondern weil ihr unter der Gnade seid. Das Gesetz kam durch Mose, aber die Gnade kam durch Jesus Christus. Und dann sagt sie drittens, komm mit deiner Wahrheit. Und Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Hat nicht eine einzige Lüge getan, in seinem ganzen Leben nicht. Das Wort Gottes ist absolut die Wahrheit, weil Jesus die Wahrheit ist. Und er das Wort auch gleichzeitig ist. Die Gemeinde Gottes ist der Pfeiler, der tragende Pfeiler und das Fundament der Wahrheit. Die Gemeinde Gottes, also wir hier. Alles Verborgene muss offenbar werden. Jede heimliche Schande trägt das Wesen der Lüge in sich, weil sie verdeckt wird. Heuchelei ist die nicht zu umgehende Folge dann. Wie ist Jesus mit den Heuchlern umgegangen? Die mussten ja so tun, als ob, aber die waren innen ganz anders gestrickt. Er schalt die Pharisäer und so erscheint auch ihr äußerlich vor den Menschen als gerecht, sagt er. Inwendig aber seid ihr voller Heuchelei und ihr seid voller Gesetzlichkeit. Niedrigkeit. Wie würden wir abschneiden? Wie würde es mit unseren Prahlereien und Übertreibungen, nicht eingehaltenen Versprechungen gehen? Wollen wir wirklich so vor den Menschen erscheinen, wie wir sind? Kein Versteckspiel mehr? Freuen wir uns, wenn die Wahrheit ans Licht kommt? Niemand will natürlich bloßgestellt werden. Doch wenn Jesus kommen soll, müssen wir darauf gefasst sein. Jesus sagt, es wird alles offenbar werden. Alles, auch das Innerste, wird offenbar werden. Und deshalb lasst uns rein sein. Keine Heuchler. Keine, die so tun, als ob, und das stimmt nicht. Das ist furchtbar. Wenn wir die Offenbarung Jesu unter uns wollen, dann nehmen wir ein Offenbarwerden auch von uns in Kauf. Das ist ganz wichtig. Doch was gilt es? Es wird sowieso alles offenbar. Ja, und woher ruft sie ihn? Von den Würzbergen. Ja, dreimal ist im hohen Lied davon die Rede. Die zerklüfteten Berge sind es erstmal, bis der Tag sich kühlt, die Schatten fliegen, wende dich, sei mein Geliebter, gleich einer Gazelle, einem jungen Hirsche auf den zerklüfteten Bergen. Ihr Lieben, wir sehen schon, zerklüftete Berge sind ja nicht was Tolles. Das ist diese Erde, ja. Aber der Herr ist trotzdem da und begegnet uns, ja. Ein treffliches Bild für das erste Kommen Jesu, das hier im Hohenlied 2 geschildert wird. Ein treffliches Bild von dem ersten Kommen, wie gesagt. Unsere Sünden trennten uns von dem lebendigen Gott und seiner Heiligkeit. Wie konnte Gottes Liebe da zu uns gelangen? Ja, da waren die hoch erhobenen Gipfel unseres Stolzes, des Hochmutes, da waren die tiefen Schluchten unserer Verschlagenheit und Lüge. Sei einer Gazelle gleich. Es ist geradezu fantastisch, wie traumhaft sicher sich eine Gazelle im Gebirge bewegt. Habt ihr das mal gesehen? Ja? Das ist doch traumhaft. Unser Heiland stand sicher, wo jeder andere abgestürzt wäre. Und jeder andere würde an uns verzweifelt sein. Wenn ich denke, wie ich geartet war, also Jesus hat da viel tun müssen, damit ich so einigermaßen in seinen Willen hineinkam. Das hätte kein Mensch geschafft. Das hätte ich selber natürlich nie geschafft. Aber unser Heiland, er hat das geschafft. Halleluja. Ja, die Berge seiner Herrlichkeit, das sind diese Würzberge, diese Myrrenberge, die Berge seiner Herrlichkeit. Sie sprechen von dem süßen Geruch, der von unserem Herrn ausgeht. Sie zeigen uns unseren Herrn als unseren hohen Priester, auch von den Gebeten der Heiligen, die im Himmel aufbewahrt sind. Sie erinnern aber auch daran, dass Josef von Arimathea den Leib Jesu mit Myrrhe und Aloe salbte. Das sind alles so prophetische Handlungen, die kann man schnell übersehen. Die diesseitige Verherrlichung Jesu geschah durch sein Sterben. Die jenseitige durch die Einnahme des Thrones zur Rechten des Vaters. Bis der Tag kühl wird und die Schatten schwinden, will ich zum Myrrenberge gehen und zum Weihrauchhügel. Wunderbar, man muss es prophetisch verstehen. Ja, dieses Kommen betrifft eigentlich alle Menschen. Und natürlich in erster Linie uns, die wir Jesus kennen. Bevor die Braut rufen konnte, komm Herr Jesus, hat Jesus die Menschen gerufen. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und die Reaktion war die Braut, die sagt, komm Herr Jesus. Und diese Liebe Jesu hat er dann seinen Jüngern in besonderer Weise gezeigt. Er liebte sie bis zu seinem Tod am Kreuz. Mich hat herzlich verlangt, dieses Passahlamm mit euch zu essen, ehe ich leide. Jesus erlitt für uns, aber er wollte Gemeinschaft mit uns. Jetzt hat er gelitten, ist auferstanden in der Herrlichkeit Gottes und er will Gemeinschaft mit uns. Und wir wollen sie mit ihm haben. Seid ihr damit einverstanden? Dann lasst uns so in dem Sinne uns unserem Herrn so neu hingeben und so neu weinen heute Morgen. Lieber Heiland, ich danke dir für meine kostbaren Geschwister. Danke dir, Herr, dass du sie alle in wunderbarer Weise erwählt hast. Ich danke dir, dass wir deine Braut sein dürfen. Das ist so kostbar. Das können wir in Worten eigentlich gar nicht beschreiben. Und so segne ich sie, Herr. Wir wollen diese Frieden und diese Freude und diese Kraft, die damit verbunden ist, die wollen wir täglich neu erleben. Um deines kostbaren und wunderbaren Namens willen. Halleluja. Amen. Preis dem Herrn. Ja.